Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute bin ich zu Gast bei Schwester Renata und da stellt sich die Frage, ist die Frau, die mir gegenüber steht, Hip-Hop-Künstlerin oder eine Ordensfrau? Sie hat zumindest ein weites Gewand an, das könnte schon mal beides bedeuten, aber ich muss sagen, sie ist eine von 17.500 Ordensfrauen in Deutschland. Hallo Schwester Renata.
Hallo Herr Ries, guten Tag.
Ich darf heute bei Ihnen zu Gast sein im Kloster Marienrode. Wo befinden wir uns jetzt, wo beginnen wir unseren Rundgang?
Also im Moment stehen wir ja in unserer Buch- und Kunsthandlung des Klosters. Und ja, jetzt kommt schon der nächste Kunde, Tür geht auf. Hallo. Und unseren Rundgang wollten wir eigentlich in der Kirche beginnen, aber jetzt sind wir schon mal mitten im Laden, in dem doch die meisten Besucher sozusagen zuerst aufschlagen, ankommen, bevor sie überhaupt das Klostergelände richtig betreten und dann meistens auch den ersten oder zweiten Weg in die Kirche finden, weil die Kirche den ganzen Tag geöffnet ist.
Der Buchladen ist sozusagen so der erste Kontakt für viele, die hier ankommen. Mir ging das gerade auch ähnlich. Man läuft hier an der großen Kirche vorbei und als erstes sieht man einen beleuchteten Raum mit vielen Kreuzen, mit vielen Büchern und tritt ein. Und ich habe Sie gerade schon kniend hier auf dem Boden gesehen. Das war aber kein Gebet, oder?
Nein, nein. Eben war ein kleines Kind da und dem hatte ich den Jungen eine Spielkiste mit Autos hingestellt. Und im Allgemeinen ist es so, dass wenn die Kinder weggehen, wir erstmal nachgucken müssen, ob die restlichen Autos noch irgendwo auf dem Boden rumfahren oder liegen und stehen, damit nachher keiner drauftritt. Und dann wollte ich mich nur vergewissern, ob noch was sozusagen im Wege liegen könnte.
Das heißt, es ist auch voller Körpereinsatz, nicht nur der Kopf hier gefordert.
Genau, so ist es.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg über den Hof, über den Klosterhof in die Kirche. Bevor wir losgehen, warum wollten Sie da eigentlich beginnen?
Ja, die Kirche ist eigentlich das Zentrum, um das sich unser Kloster sowohl räumlich als auch inhaltlich vom Leben her zentriert. Und sogar der heilige Benedikt, unser Ordensvater, hat vor 1500 Jahren eigens in seiner Regel ein Kapitel über den Empfang von Gästen geschrieben und geschrieben, man möge doch am besten mit den Gästen zuerst in den Gebetsraum gehen, um sich sozusagen dort zu versammeln, wo das Herzstück unseres Lebens ist.
Dann folgen wir mal dieser Regel.
Gut.
So, wir treten hinaus in die Kälte und es eröffnet sich uns ein großer Innenhof. Zwei Fußballfelder in etwa passen hier schon zwischen die Gemäuer.
Ja, das ist also eine alte zisterziensische Klosteranlage. Die an diesem Ort haben wohl im so um 1200, 150 Jahre lang Augustiner Chorherren ihr erstes Kloster erbaut. Und nach deren Weggang kamen dann Zisterzienser im Zuge der großen Zisterzienserwelle durch den heiligen Bernhard nochmal sehr stark angeregt und beflügelt. Da wurden ja sehr viele Klöster auch in Deutschland gegründet. Und an diesem Ort haben sich dann Zisterzienser niedergelassen. Das heißt, der Bischof von Hildesheim, damals Bischof Joram, hat sie in sein Bistum hineingeholt. Und die haben hier ein Leben gelebt nach der Regel des heiligen Benedikt, so wie wir es heute auch tun, mit dem großen Grundsatz, in allem möge Gott verherrlicht werden und sowohl durch unsere Arbeit als auch durch unser Gebet. Und die Anlage, die wir jetzt sehen, ist eigentlich eine barocke Klosteranlage, die im 17., 18. Jahrhundert so ihre Form gefunden hat, wie sie jetzt ist. Und die Zisterzienser haben hier gelebt bis zur Säkularisation 1806, als sie dann des Klosters verwiesen wurden, wurde diese Anlage als landwirtschaftliches Gut weiter genutzt bis 1986, also 180 Jahre lang. Und 1986 beziehungsweise 88, dann nach Fertigstellung der Restaurierung oder Renovation, sind dann 10 Benediktinerinnen aus dem Kloster der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim am Rhein gekommen, auf Wunsch des damaligen Bischofs Josef Hohmeier von Hildesheim, der bei seinem Amtsantritt etwas durch Deutschland gefahren ist und Klöster besucht hat und darum gebeten hat, man möge doch eine kleine Abordnung schicken, um hier wieder in seinem Bistum auch monastische Klöster ansiedeln zu können. Ja, und damals, das kann mich noch gut daran erinnern, 1984 war diese Rundreise, da war ich noch im Noviziat. Und dann haben wir uns in der Abtei nach einem langen Prozess und hin und her diskutiert, besprochen, überlegt, können wir das machen und gebetet, sollen wir das auch tun. Dann 1988 10 Schwestern hier hochgeschickt und ja, nun sind wir seit bald 28 Jahren hier und mittlerweile 14 Schwestern und leben ein ganz normales klösterliches Leben nach der Regel des heiligen Benedikt.
Was das bedeutet, da kommen wir in der nächsten Zeit jetzt noch darauf. Kurz eine Nachfrage noch, was ist denn ein monastisches Kloster und was unterscheidet es von anderen Klostern?
Die ursprünglichen Klöster, die eine sehr lange Tradition haben, die ins 3., 4., 5. Jahrhundert zurückgehen, Monasterium ist eben denn ein anderer Name für Klaustrum, für einen geschlossenen Lebensbereich, in dem Menschen leben, die sich ihr ganzes Leben auf Gott ausrichten wollen und dann innerhalb eines engeren Lebensrahmens ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und ihre Arbeit vor Ort im klösterlichen Bezirk vollziehen. Im Gegensatz eben zu den Klöstern mit apostolischem Auftrag, die dann später entstanden sind, so im Zuge des heiligen Franziskus oder des heiligen Dominikus, die ganz speziell aus ihren Gemeinschaften dann herausgetreten sind, um in an die Orte zu gehen, wo die Menschen leben, wo sie in einen aktiven, tätigen Bereich eingestiegen sind, sei es in Schulbildung, sei es in Krankenpflege, sei es in Verkündigung vor Ort in den Gemeinden. Also das war ein anderer, weiterer Prozess eben der Entwicklung des Ordens, der Ordensgeschichte.
Jetzt gehen wir aber in das Zentrum Ihrer kleinen Gemeinde, das auch, so wie ich gelesen habe, Zentrum einer Pfarrgemeinde ist.
Sind wir hier im ältesten Gebäude auf unserem Klostergelände. Die spätgotische Klosterkirche, kleine Basilika sozusagen. Sie geht ins 15. Jahrhundert zurück, wurde 1420 angefangen als neuen Bau über die Vorgängerkirche, die romanische Kirche, die baufällig geworden war, dann eine etwas größere Kirche zu bauen, in der dann die damalige Klostergemeinde, die Männergemeinde von Mönchen, dann ihre Gottesdienste feiern konnte. Und die Bauphase hat fast 50 Jahre gedauert mit vielen Unterbrechungen. Da gab es immer wieder Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen mit der Stadt Hildesheim oder Geldmangel oder irgendwelche Überfälle, dass Baumaterial wieder gestohlen wurde. Also es war eine etwas bewegte Bauphase, aber immerhin ist die Kirche dann 1462, glaube ich, endgültig eingeweiht worden und seitdem ununterbrochen ein Ort, an dem gebetet wird. Einmal durch eben die Mitbrüder der Zisterzienser bis 1806 und in der Folgezeit bis zu der Zeit, als wir dann wieder als Ordensgemeinschaft zurückkehrten, ununterbrochen als Gottesdiensthaus genutzt worden von der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael aus Neuhof-Marienrode.
Jetzt sind wir einige Schritte nach vorne gegangen, haben jetzt den großen Chorraum vor uns mit auch einem Chorgestühl. Und das ist, glaube ich, etwas, selbst wenn man noch nie etwas mit Klöstern oder so zu tun gehabt hat, in irgendeinem Kinofilm oder so hat man das schon mal gesehen, Ordensmänner, Ordensfrauen im Chorgestühl betend. Wie viel Zeit verbringen Sie in diesem Chorgestühl und haben Sie auch einen speziellen Platz da vorne?
Ja, jede Mitschwester hat natürlich ihren festen Platz. Es gibt eine bestimmte Ordnung. Und ja, wie viel Zeit müsste ich jetzt mal aufaddieren? Also 4-5 Stunden am Tag sitzen wir hier im Chorgestühl und feiern über den ganzen Tag verteilt unsere Gebetszeiten. Das heißt, wir treffen uns morgens um 5:30 zu den Laudes, dem Morgengebet. Es geht etwa eine halbe Stunde. Und anschließend haben wir dann aber noch 1,5 Stunden Zeit zum persönlichen stillen Gebet oder zur geistlichen Schriftlesung. Und feiern dann um 7:45 wieder gemeinsam hier die Eucharistie, der auch noch eine kleine Gebetszeit, die sogenannte Terz, vorgeschaltet ist. Dann treffen wir uns zur Mittagshore um 11:30 oder kurz nach 11:30 bis 12. Dann ist die nächste Gebetszeit die Vesper, also das Abendgebet, Abendlob um 5:30 bis 6. Und dann schließen wir den Tag mit der Komplet, dem Nachtgebet. Das beginnt um 19.15 Uhr. Und bei uns ist es üblich, dass wir im Anschluss an die Komplet nach einer kurzen Stille schon die erste Gebetszeit für den kommenden Tag feiern, nämlich die Vigilien, die zu früheren Zeiten, als die Mönche nicht so schwächlich waren wie wir heute. Die sind in der Nacht aufgestanden und wir beten aber die Vigilien sozusagen am Vorabend als allererste Gebetszeit, die schon den neuen Tag einläutet.
5-6 Stunden am Tag, da wird sich, ja, das ist für manche die Arbeitszeit, die tägliche, nicht ganz, aber in etwa. Können Sie das benennen? Was hat es in Ihnen ausgelöst zu sagen, ja, das ist mein Weg oder das möchte ich probieren?
Als ich mich gefragt habe, was willst du mit deinem Leben anfangen? Was ist für dich sinnvoll? Wo willst du deine ganze Energie hineinsetzen? Auf welchen Weg willst du dich begeben mit deinem Leben? Stand natürlich die große Sinnfrage dahinter, was für einen Sinn macht dein Leben oder hat dein Leben? Und ja, das ist eine große Frage, die immer noch über dem Leben steht, über meinem Leben steht. Und ich habe punktuell Antworten gefunden, die mich dann immer auf meinem Weg weitergebracht haben. Und so eine Antwort war, ja, oder eine Zielrichtung, in die ich gucken konnte, war einmal die Frage, gibt es Gott? Und wenn es Gott gibt, dann muss er etwas mit dir und mit deinem Leben zu tun haben. Das Mönchtum versteht sich eigentlich als eine große Suchbewegung, die Frage nach Gott und die Frage nach dem Menschen. Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Und wer bin ich und wer bist du? Und in welcher Beziehung stehen wir zueinander? Und ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, auch zu lesen, wie haben andere Menschen auf diese Frage eine Antwort gefunden oder in welche Richtung sind sie gegangen. Und da bin ich unter anderem einmal auf den heiligen Benedikt gestoßen und auf den heiligen Franziskus. Und beide haben mich sehr fasziniert. Und Ja, irgendwie hat mich der heilige Benedikt, weiß auch nicht, in besonderer Weise so angesprochen, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, wo gibt es denn Menschen, die in diese Richtung ihr Leben gestalten und wie gestalten sie es? Ich hatte keine Ahnung in dem Sinn von Benediktinern oder Benediktinerin. Und dann fügen sich im Leben, wenn man sucht und seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richtet, fügen sich jedenfalls, das ist meine Erfahrung, die Dinge Stück für Stück, wenn man genug aufmerksam dafür ist und sich die Zeit nimmt und die Ohren spitzt. Und so war das zum Beispiel bei mir kurios. Ich war mit Freundinnen in Frankreich unterwegs in Ferien. Wir waren in Tessé und sind dann noch mit dem Auto durch Frankreich gejuckelt und waren in Saint-Malo bei Verwandten, Bekannten von mir. Und wir haben alle so Postkarten nach Hause geschrieben oder an Freunde. Und eine Freundin von mir schrieb an die Abtei St. Hildegard eine Postkarte. Und ich habe das gesehen. Ich habe die Abtei St. Hildegard noch nie gekannt, noch nie was von gehört, aber habe gelesen, Benediktinerinnenabtei, und habe mir die Adresse gemerkt und dachte, huch, musst du mal dir merken und Kontakt aufnehmen. Es war zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, als es noch kein Handy gab, also ich bin zwar noch nicht Asbach-uralt, aber immerhin war es 35 Jahre her oder bald 40 Jahre her und habe mich dann mit der Abtei schriftlich in Verbindung gesetzt. Ich wollte natürlich auch keinen fragen, hier kannst du mir mal sagen, was da, wo es eine Information gibt. Habe hingeschrieben, bekam eine Antwort, bin dann mit dem Auto hingefahren und bin dann mit Menschen, die diese Lebensform leben, ins Gespräch gekommen. Und ohne jetzt tiefere Ahnung zu haben, war ich aber angerührt, fasziniert, war dann immer mal ein paar Tage da, habe gesehen, in welchem Rhythmus die Schwestern leben, habe die Gebetszeiten erlebt und habe sozusagen einfach in Anführungszeichen nur eine Sehnsucht gespürt, da möchte ich mehr von erfahren und mich tiefer damit konfrontieren. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mich entschieden habe, in den Orden einzutreten. Aber es im Grunde genommen aus einer permanenten Suchbewegung heraus, die mich bis heute lebendig erhält. Und Dinge, die einen interessieren, die einen faszinieren, da spielt keine Zeit keine Rolle. Da geht die Zeit wie im Flug dahin. Für mich ist es einfach wichtig und erfüllend, meine Zeit Gott zur Verfügung zu stellen, aber auch mich in dieser Zeit mit der ganzen Wirklichkeit, die den Menschen ausmacht, vor Gott auszudrücken und hinzuhalten.
Während wir hier sprechen, sind zwei Gäste oder ich weiß nicht, ob es Gemeindemitglieder sind, ja, hier reingekommen zum Gebet. Ja. Viele Menschen werden hierher kommen, auch das Gespräch mit Ihnen suchen. Wir waren vorhin schon in der Buchhandlung, wo viele Menschen auch so den ersten Kontakt haben. Sie befinden sich auf dieser Suchbewegung, sagen Sie. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen auch genau deswegen herkommen, weil sie so eine Suche haben und nicht wissen, wohin. Haben Sie denn schon was gefunden und oder sagen Sie den Menschen dann, ja, ich bin auch noch auf der Suche, gehen wir zusammen?
Sowohl als auch. Ich habe schon für mich eine größere Tiefe gefunden. Ich würde sagen, mein Leben ist lichtvoller geworden. Ich habe eine kleine Ahnung von dem, ja, was es heißen könnte, geliebt zu werden und zu lieben, wobei das Wort Liebe natürlich ein sehr vielschichtiges Wort ist. Ich habe, wie soll ich das ausdrücken, sag mal so, ich hatte eine nicht einfache Lebensgeschichte aufgrund meiner Biografie. Meine Eltern sind sehr früh gestorben und das war etwas, was mich ziemlich als Jugendlicher vom Hocker gehauen hat. Und ich konnte mir nicht klar machen, wie das mit einem liebenden Gott zusammenhängen kann. Und hatte da schon meine großen Knackpunkte und Schwierigkeiten. Und ich glaube sagen zu können, dass ich in meine bisherige Lebensgeschichte, so wie sie geworden ist, was sie mir auferlegt hat, einwilligen kann und mit Dankbarkeit darauf zurückschauen kann. Und das finde ich enorm viel. Und gehe mit Freude eigentlich in die Zukunft. Und das habe ich schon gefunden, ja.
Jetzt interessiert mich aber trotzdem noch, wie denn diese Sitzplatzverteilung da vorne zustande kommt.
Ja, also der heilige Benedikt war ein weiser Mann, der sagt, es gibt eine sogenannte Rangordnung. Der, der zuerst ins Kloster kommt, ist älter als der, der nach ihm kommt. Und wenn es auch nur 5 Minuten sind. Und damit es kein Gerangel gibt und keiner sagen kann, hier, ich bin aber, was weiß ich, größer, besser, schöner, schneller, intelligenter, ist es einfach, wer zuerst kommt, wer der Ältere ist, geht vorne weg. Kleine Ausnahme gibt es, der Abt, der Vorsteher oder die Äbtissin, bei uns in dem Fall, weil wir keine Abtei sind, sondern ein Priorat, die Priorin geht an erster Stelle, die hat eine Stellvertreterin, die geht an zweiter Stelle und dann geht es eigentlich der Rangordnung nach. Und so haben wir auch unsere Plätze.
Ist das Amt der Priorin so das Endziel für die Laufbahn als Ordensfrau?
Ich glaube, jeder, der sich diesem Amt nähern muss oder der es auf sich nehmen muss, wird sagen, es ist mehr Last als Lust. Und also es ist eigentlich kein Amt, das man erstrebt. Und so die Erfahrung sagt, wer diese Ämter erstrebt, der ist schon mal dafür nicht geeignet. Und eine Gemeinschaft, also die Äbtissin oder die Priorin wird von der Gemeinschaft gewählt und die Gemeinschaft hat schon ein gutes Sensorium, wer dafür geeignet ist, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Auch Benedikt hat sehr weise Kapitel darüber geschrieben und wenn man die liest, wird einem klar, dass das Amt der Leitung ein Amt des Dienstes ist und in besonderer Weise die Mitbrüder und Mitschwester im Blick haben muss. Und dass diejenige und derjenige eigentlich sich sehr zurücknehmen muss, bemüht sein muss, die Gegenwart Christi, die wir in unserer Gemeinschaft, da wo eben alle versammelt sind, in seinem Namen versammelt sind, in besonderer Weise bewusst wahrnehmen wollen, dass er auf den oder sie auf Christus immer wieder hinverweisen muss und von sich wegweisen muss, dass es also so ein Amt ist, das eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, da streckt sich keiner sonderlich danach aus.
Gibt es bei Ihnen auch weißen und schwarzen Rauch, wie bei der Papstwahl in Rom?
Nein, das nicht. Aber sobald die Wahl abgeschlossen ist und mit einem Ergebnis werden die Glocken geläutet und dann wird die Erwählte zum Altar geführt. Wir halten eine kleine Dankandacht und erneuern dann kurz in der Anerkennung, dass die Priorin, wir haben sie auch gewählt, von uns gewählt wurde, nochmal unser Ordensgelübde und ziehen dann wieder raus in den Alltag.
Und in den Alltag gehen wir jetzt auch ganz, ganz plastisch sozusagen.
Ja. Wir gehen jetzt mal vielleicht von hinten. An die Kirche schließt sich hufeisenförmig der sogenannte Kreuzgang an. Das ist in etwa die Hauptverkehrsstraße unseres klösterlichen Alltags. An diesem Kreuzgang sind ziemlich alle Gemeinschaftsräume, die für das klösterliche Leben wichtig sind, angeschlossen. Wir betreten also jetzt die Klausur. Das ist der abgeschlossene Bereich, in dem normalerweise nur die Mitschwestern eintreten oder beistehen und liturgischen Feiern wie Prozession am Palmsonntag oder an Darstellung des Herrn, also früher nannte man es Lichtmess am 2. Februar, dass wir hier reingehen. Und ja, von hier aus sieht man in einen kleinen Innenhof. Da sieht man die Klosteranlage schon ein bisschen. Unten eben der ganze Kreuzgang, in der ersten Etage das sogenannte Dormitorium. Das heißt, das ist der Bereich, in dem die Mitschwestern schlafen. Wir haben da unsere Zellen, wie wir sagen, oder Zimmer. Über uns hier sind dann noch die verschiedenen Arbeitsräume, Arbeitsbereiche. Das ist jetzt der Flügel, der zum Westflügel gehört. Da hängt einerseits seit einem Jahr jetzt ein Kreuzweg. Und ja, das ist, gehen wir mal hier entlang.
Hier sind kleine Kleber auf dem Boden. Ist es die Aufstellung für den?
Ja, genau. Das ist an Hochfesten ziehen wir von dieser Seite durch die Kirche zu uns auf die Chorplätze ein. Und damit klar ist, wer wo steht und wie die Abstände sind.
Welche Nummer ist Ihre?
2.
Ah, Sie sind schon sehr weit vorne.
Ja, also hier kann man noch sehen, hier geht es in die eine Halle hinein, da geht es dann hier rauf ins Priorat und hier vorne ist die Verwaltung, hier ist noch ein Ausgang, dann durch so ein barockes Klosterportal. Oh, wir können vielleicht hier auch nochmal reinblinzen. Einige unserer Vorfahren, die hier hingen. Und der Abt Edmundus 1726, da oben in der Ecke, ist jetzt ein bisschen dunkel, aber da sieht man auch noch so das Kloster abgebildet. Ja. Und von hier aus, also dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch den Kreuzgang durch.
Ja.
Das ist einerseits so die Haupt, wie gesagt, die Hauptverkehrsstraße. Wir gehen mehrmals am Tag hier durch. Wenn man dann hier aus dem Haus raus muss, wenn ich in die Buchhandlung gehe, gehe ich über die Verwaltung, hole das Geld und gehe dann über den Hof. Und wenn ich zum Gottesdienst komme, gehe ich auch hier wieder rein, hänge meinen Andorak auf und gehe dann hier die Straße entlang.
Und das ganze Kloster ist im Prinzip hier durch zu, oder der Kern des Klosters ist hier durch zu erreichen.
Ja, genau. Hier liegen alle wichtigen Räume. Hier geht es dann nochmal in ein Treppenhaus und hier kommt man an die Klosterpforte. Da, wer als Gast kommt, klingelt an der Pforte. Und hier hinten geht es in den Garten raus. Hier geht es in die Küche rein. Und das ist eigentlich auch so klassisch angelegt, wie es bei allen alten Klosterplänen ist. Gegenüber von der Kirche ist das sogenannte Refektorium, das heißt der Speisesaal, weil die gottesdienstliche Feier eine gemeinsame Feier ist und die Eucharistiefeier im Besonderen natürlich eine Mahlfeier und die wird dann fortgesetzt im gemeinsamen Mahl bei Tisch. Also jetzt machen wir heute mal eine richtige Ausführung. So sehen Sie hier unser Refektorium. Mhm. Da hat auch jeder seinen Platz. Und hier schließt sich dann die Küche an. Ne? Ja, wir essen immer im Schweigen. Und es gibt einen Tischleserdienst. Das heißt, Frühstück ganz im Schweigen und auch fließend, jeder wie sie will oder jede wie sie möchte. Und Mittagessen und Abendessen mit Tischlesung. Da wird immer mittags, gibt es eine bestimmte Ordnung, in der gelesen wird, ein Stück aus der Heiligen Schrift gelesen. Dann wird gelesen, welcher Gedenktag am kommenden Tag gefeiert wird. Und dann hören wir aufgenommen auf Kassette die Tagesnachrichten, damit es eben in unseren Zeitrahmen passt. Das hat dann eine Mitschwester vorher schon aufgenommen. Und dann lesen wir Zeitung im Anschluss. Wir haben die Hatz und die FAZ und gibt Mitschwestern, die wechseln sich ab und kreuzen dann immer an, was auf jeden Fall gelesen werden soll. Wenn man weiß, Kurznachricht war schon das und das, und dann kann man nochmal einen Kommentar lesen und, oder Sachen, die nicht erwähnt wurde, was wichtig ist oder ja, was.
Also Sie haben keinen Laptop auf dem Zimmer?
Nein, die eine oder andere schon, ja. Weil das für viele ein Arbeitsgerät ist. Also die Schreibmaschine hat ja ausgedient. Also man hat natürlich einen Laptop als sozusagen intelligente Schreibmaschine. Ich habe einen Laptop im Laden und wenn ich meine Post am Sonntag oder so erledigen will, nehme ich den halt mit aufs Zimmer, aber möchte den eigentlich auch nicht als Dauerbewohner haben auf dem Zimmer. Und wir haben natürlich auch Internetanschluss und man kann auch, wenn man die Zeit hat, sich mal kurz noch informieren über aktuelle Nachrichten oder beziehungsweise über Kanäle, die in der normalen Medienlandschaft nicht so auftauchen. Ja, also gut. Wir haben dann natürlich auch unsere Kanäle in Richtung kirchliche Nachrichten, die uns besonders interessieren, die in der Hatz normalerweise nicht so auftauchen und damit man sich da ein bisschen vielseitiger informiert.
Also wir stehen jetzt hier vor einem U-förmigen Tisch, da ist auch schon gedeckt für das Abendessen, nehme ich an. Was war denn heute die Nachricht beim Mittagessen?
Ja, also heute muss ich passen. Heute haben wir nämlich nur die Nachrichten im Radio gehört. Und weil Fastenzeit ist und jetzt haben wir uns vorgenommen, ein ganz bestimmtes Buch zu lesen. Und damit wir das in dieser Zeit durchkriegen, weil es etwas dicker ist, lesen wir mittags und abends nur dieses Buch, wenn eben die 5 Minuten Nachrichten aus dem Deutschlandfunk vorbei sind. Von daher war keine extra ausgewählte Tischlesung.
Es passiert ja aber einiges in der Welt und da ist bestimmt auch mal die ein oder andere Nachricht dabei, vor der man erschrickt oder die einem nicht so gut tut. Jetzt haben Sie gesagt, Sie schweigen beim Essen. Und in mir würde sich sofort der Impuls regen, ich habe da jetzt was gehört, ich möchte da jetzt rechts, links mit meinen Mitesserinnen und Mitessern mich darüber austauschen. Wo passiert das dann? Nehmen Sie das dann mit in Ihre Gebetszeiten oder gibt es auch noch so Zeiten, in denen es mal Gespräche auf eine Art und Weise gibt, die jetzt nicht im Chorgestühl stattfinden?
Ja, natürlich. Also wir haben sozusagen die sogenannte Rekreation, das heißt zwar nicht jeden Tag, aber auch ein übereinander Tag, dass wir uns zusammensetzen, eine halbe, dreiviertel Stunde und uns austauschen und dann, wir spülen nicht immer im Schweigen, je nachdem, dass man sich unter Umständen darüber austauscht, weil man es jetzt gerade gehört, dass man sagt, oh Mann, oder jetzt bei mir im Arbeitsbereich, wenn man jetzt gerade was gelesen hat oder gehört hat, geht man der Sache nochmal nach und spricht da auch nochmal dran, wie ist denn das bei dir angekommen oder oh, das berührt mich doch sehr, dieses schwere Zugunglück und wie mag es wohl dem Stellwerkleiter da ergehen, dem dieses menschliche Versagen zuzuschreiben ist und der ganzen Familie und diese ganze Tragik, ja, das bewegt einen dann schon. Ja, oder die ganze Flüchtlingsproblematik und die Art und Weise, wie das durch die Presse geht und wo positionieren wir uns und was können wir tun, wo engagieren wir uns, darüber wird natürlich gesprochen und sich ausgetauscht.
Jetzt waren wir hier schon an den 2 wichtigsten Orten sozusagen, beim Essen und beim Beten. Ja. Wohin geht's jetzt?
Wir können jetzt noch mal kurz einen Blick in die Bibliothek werfen, dann in den Kapitelsaal und dann noch mal in Richtung Statio gehen, wo wir uns zum Gebet treffen. Ja.
So, das waren jetzt zwei Mitschwestern von Ihnen.
Ja, genau. Die wissen, dass ich mit Ihnen jetzt hier durchgehe, weil das normalerweise ja nicht so der Fall ist, dass wir
Besuch haben.
Ja, mit Gästen durchs Haus laufen, sei denn es wie ein Handwerker. Und die beiden hatten jetzt gerade Singstunde gehabt, noch was durchgesungen und haben gedacht, huch, ein Mikro, nix wie weg. Ja.
Mir ist aufgefallen, dass die zwei Mitschwestern verschieden gekleidet waren. Die eine, wie Sie, schwarz, die andere in blau.
Genau, die Schwester Deborah in blau mit Kopftuch, die hat die Arbeitstracht angehabt, also wenn, je nachdem, welche Arbeit wir tun, also in der Buchhandlung gehe ich natürlich auch in schwarz, aber bei anderen Arbeiten, wo man etwas beweglicher sein muss, sich auch besser dreckig machen kann. Das Gewand ist ja relativ lang und wenn ich mich da bücke oder Kartons trage und so, dann ist es sowieso schon etwas schwierig. Und dann ist eben der sogenannte Kittel mit Kopftuch fürs Putzen und für alles einfacher. Und das ist dann die Arbeitskleidung.
Wie hat sich das angefühlt, das erste Mal, sich darin zu kleiden? Und wie fühlt sich das heute an?
Naja, das erste Mal war man natürlich einerseits stolz wie Oskar und auf der anderen Seite war es schon eine große Umstellung, immer was auf dem Kopf zu haben. Das war für mich gar nicht so einfach. Und ich finde es irgendwie praktisch, weil mich das sehr entlastet. Ich brauche morgens nie zu überlegen, was ziehst du an. Es kommt meinem Gemüt sehr entgegen, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Es ist so, dass, wie mal jemand sagte, wir tragen die Kleider und das Kleid trägt auch mich. Also es erinnert mich auch immer wieder daran, mit welchen Inhalten mein Leben gestaltet wird. Und man ist ja nicht immer in Hochform und von daher ist auch so ein Kleid nochmal eine Erinnerung, Mensch, hier richte dich wieder neu auf das Wesentliche aus.
Und dieses Kleid hat bestimmt eine sehr lange Tradition.
Schon die Wüstenväter, gut, die haben die Kleidung damals getragen, die allgemein in der Umgebung üblich waren. Halt eine sogenannte Tunika, also hier so ein Kleid und ein Skapulier als Schürze, um eben das Kleid zu schützen. Und das frühe Mönchtum kommt ja aus dem Orient und da war es ganz klar, dass man als Frau einen Schleier trägt, um auch mit dem Schleier sozusagen den Stand, in dem man lebte, zu symbolisieren. Bin ich also eine verheiratete Frau, bin ich eine unverheiratete Frau, bin ich eine Witwe oder, wie man es auch ausdrücken kann, eine gottgeweihte Frau. Und von daher ist der Schleier für uns in dieser Region ja als Zeichen einer Ordensfrau sozusagen eine Reminiszenz, ein Überbleibsel. Während wir das ja jetzt auch sehen bei unseren muslimischen Brüdern und Schwestern, die, zumindest die Frauen, ja auch mit Kopftuch auch etwas ausdrücken und symbolisieren wollen. Und das kommt eben auch im Grunde genommen aus der gleichen Traditionsrichtung.
Was verbirgt sich hinter dieser Tür?
Also hinter dieser Tür verbirgt sich unser sogenanntes Konventzimmer. Da haben wir Singstunde, morgens eine Besprechung.
Und ein großer Flügel steht hier.
Ja, der wird auch mal bei Festen betätigt oder halt, wenn wir singen und den Ton brauchen. Ne, dann. Ja, also das ist im Grunde genommen ein Gemeinschaftsraum, der Platz bietet, dass wir alle am Tisch sitzen können. Und eins weiter. Ist dann die sogenannte Bibliothek. Jedes Kloster braucht auch einen Grundfundus an Literatur. Wir haben noch andere Räume, aber das ist jetzt erstmal hier so der der Hauptraum. Und
es stapeln sich die Bücher bis zur Decke.
Ja.
Was gibt hier so zu lesen?
Ja, wir haben natürlich Dinge, die für unser Leben wesentlich sind. Das heißt, das ist viel Literatur über die Heilige Schrift, Kommentare, Erklärungen, dann Kirchenväterliteratur, also aus der Tradition viel, aus der Ordenstradition, Mönchtum. Hier die ganze Wand zum Thema Liturgie, hier die Wand, das sind Literatur zur geistlichen, zum geistlichen Leben, Nachschlagewerke und ja, also wir haben auch Belletristik natürlich, die steht jetzt gerade nicht hier, sondern an einem anderen Ort, weil wir mehr Bücher haben als Platz jetzt hier im Raum ist. Und ja.
Jetzt läutet das Telefon in der Bibliothek.
Ja, das lassen wir jetzt läuten, es ist keiner da.
Ich bin sowieso dann nicht der richtige Adressat. Wahrscheinlich. So. Hier ist nochmal ein Treppenhaus, Treppenhaus Ost. Und da geht es dann hier in die Schlafräume und auch in den Garten. Und dann gehen wir noch in den Kapitelsaal. Da ist im Moment auch unser sogenannter Winterchor.
Also ein großer Raum, an den Wänden ist ein Chorgestühl rundherum. Ja,
genau, also der Kapitelsaal ist eigentlich der Saal, in dem ganz wesentliche Dinge, die die Gemeinschaft betreffen, stattfinden. Das heißt, hier wird die Oberin gewählt, hier werden Neuankömmlinge, das heißt, Mitschwestern, die in den Orden eintreten und dann ins Noviziat eintreten und eingekleidet werden. Eingekleidet, hier wird die zeitliche Profess abgelegt. Im Allgemeinen, wenn man verstorben ist, wird man hier auch aufgebahrt und dann zu Grabe getragen. Also alles, was für das klösterliche Leben an Entwicklungsschritten wichtig ist, findet normalerweise in diesem Raum statt. Und wir haben jetzt im Moment in der Winterzeit so die Praxis, die Kirche ist zwar im Moment sehr warm, aber dass wir unser Chorgebet hier beten, weil wir im Allgemeinen die Kirche nicht so aufheizen. Ja, jetzt ist es gerade so unser Gebetsraum, von daher liegen hier die Chorbücher verteilt und da findet dann auch heute wieder die Vesper statt.
Sie sagen, der ganze Weg sozusagen einer Ordensfrau vollzieht sich auch in diesem Raum. Wie komm ich denn hier rein, sage ich jetzt mal so ganz einfach?
Ja, wie kommt man rein? Man führt also Gespräche mit Mitschwestern und wenn sich herausstellt, da hat einer ein starkes Interesse, dann wird sozusagen diejenige, die sich interessiert, mit der Schwester in Verbindung gebracht, die für die Aufnahme und für die Ausbildung der Novizinnen, also der Neulinge, wie das im klösterlichen Jargon heißt, zuständig ist, also Ausbildungsleiterin. Und Im Gespräch miteinander kristallisiert sich dann schon oft raus, ja, ist das jetzt wirklich was Ernsthaftes oder von beiden Seiten her, kann das weitergehen, kann man der Betreffenden sagen, ja, sie soll den nächsten Schritt wagen und zu uns kommen und ein Jahr lang mit uns leben als Postulantin. Postulare heißt fordern, man kann sagen, die Neuankommende fordert, zeigt mir, wie er lebt, und die Gemeinschaft fordert, zeig uns, ob du bereit bist, dich mit uns auf den Weg zu machen und in ein Gemeinschaftsleben einzulassen. Und das Ganze wird natürlich dann noch von der Äbtissin oder Priorin dann auch in Rücksprache mit der Novizenleiterin abgeklärt und dann muss die Interessentin sozusagen einen förmlichen Antrag stellen, muss ich ja verbal äußern, also ich möchte das wirklich gerne tun, muss dann auch einen Vertrag unterschreiben, ja, ich mache das freiwillig, also mich zwingt hier keiner und ich möchte mich darauf einlassen, jetzt ein Jahr als Postulantin mitzuleben. Und dann wird ein Termin ausgemacht und im Allgemeinen wird es so mit einem liturgischen Fest verbunden oder vor der ersten Vesper von einem bestimmten Sonntag. Und dann wird auch die Neuankommende zuerst in die Kirche geführt, kriegt ihren Platz gezeigt, kommt dann durch die Klausurtür herein und hat ja dann vorher ihre Sachen schon gebracht, kriegt ihr Zimmer gezeigt und das Haus gezeigt. Und dann beginnt der Weg zuerst einmal mit dem gemeinsamen Gebet und dann ein einfaches Mitleben im Rhythmus, so wie wir leben. Und dann ist sie ständig im Gespräch, das Noviziat, also die Neulinge haben auch täglich Unterricht. Die ganze Ausbildung dauert 6 Jahre. Und das ist sowohl Unterricht, der hier im Haus stattfindet, als auch extern, dass sich die Noviziate zu Kursen 3, 4, 5 Mal im Jahr treffen und dort eben auch eine Ausbildung erhalten, einmal im Hinblick auf die Einführung ins geistliche Leben, in die Heilige Schrift, im Besonderen die Psalmen, in den gregorianischen Choral, in die lateinische Sprache, in die Ordensgeschichte, in die Hausgeschichte. Also alles, was für unser Leben von Bedeutung ist.
Und wie lange dauert es dann, bis ich vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft bin?
Ja, also nach Ablauf des einjährigen Postulates steht dann der Eintritt ins Noviziat an, das heißt die Einkleidung. Man bekommt das Ordensgewand, aber einen weißen Schleier als Zeichen dafür, dass man noch ein Neuling ist. Dann schließt sich eine 2-jährige Noviziatszeit an. Nach Abschluss dieser Zeit, man kann natürlich jederzeit sagen, ich habe erkannt, ich will meinen Weg woanders fortsetzen, ich will wieder gehen. Oder die Gemeinschaft oder die Leiterin hat das Empfinden, das geht nicht gut, das passt nicht und man kommt darüber ins Gespräch. Also das kann in dieser Zeit natürlich immer stattfinden. Also nach Ablauf der 2-jährigen Noviziatszeit steht dann wieder eine Zäsur an, das heißt die Ablegung der zeitlichen Profess, der benediktinischen Gelübde für 3 Jahre. Dem geht nochmal voraus, dass die Novizin ganz klar die Bitte stellt, ich möchte bleiben und ich möchte Profess ablegen, das muss ihr Wunsch sein. Und über diesen Wunsch berät sich die Gemeinschaft. Da ist ein Austausch und es findet eine Abstimmung statt. Und der Konvent entscheidet dann ja oder nein. Und die Novizin bekommt das Ergebnis dann mitgeteilt. Und dann gibt es eine kurze Vorbereitungszeit auf die Professfeier. Und dann findet hier die Professfeier statt und wir legen die 3 benediktinischen Gelübde ab, die da heißen, ich verspreche Conversatio Morum, das heißt ein Leben nach der Regel des heiligen Benedikt im Hinblick auf, ich bin ein Mensch, der sich immer wieder neu zu Gott bekehren muss. Dann das Gelübde des Gehorsams, ich bin ein Mensch, der vom Hören her lebt, vom Wort Gottes her und dem will ich gehören und von daher will ich ihm auch gehorchen. Und das 3. Gelübde ist das Gelübde der Stabilitas in Congregatione, das heißt, ich verspreche Beständigkeit in dieser Gemeinschaft hier. Ich werde also normalerweise nicht versetzt in andere Häuser, das ist das Eigengut der Benediktiner. Wir treten in eine Gemeinschaft ein und binden uns an diese Gemeinschaft sozusagen in guten und in schlechten Tagen. Und das wird für 3 Jahre versprochen und nach Ablauf der 3 Jahre ist dann wieder die Frage der zeitlichen Professe oder die Entscheidung, will ich gehen oder will ich bleiben? Und wenn ich bleiben will und diese 3 Gelübde auf Lebenszeit ablegen will, muss ich das kundtun. Und der Konvent wird wieder darüber beraten und darüber abstimmen. Und dann findet die sogenannte feierliche Profess statt, die dann ein öffentlicher Akt ist in der Kirche. Und ja, im Allgemeinen dann unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit auch.
Und um jetzt nochmal mit dem vielleicht landläufigen Bild von Ordensfrauen zu kommen, sie leben ohne persönliches Vermögen und ohne Männer.
Ja, also wir haben zölibatäres Leben, das heißt ja ganz bewusst, das schließen unsere Gelübde ein, eben auch das Gelübde nach der Regel des heiligen Benedikt. Wir binden uns an die Gemeinschaft und an Gott und gründen keine eigene Familie. Ja, so ist es. Das kann punktuell mal wieder eine Herausforderung sein und schwierig sein. Und wie es, denke ich, in jeder Lebensbeziehung ist, dass es, wenn man einmal für sein ganzes Leben lang eine Entscheidung gefunden hat und getroffen hat, die in dem Moment der Entscheidungs ja eigentlich ganz unproblematisch war, und dann kommt auf einmal eine Phase, wo man denkt, wow, du wirst nie Kinder haben oder ja, nie einen Partner, das kann einen schon mal anspringen, aber damit muss man sich eben auseinandersetzen, muss es für sich wieder klären und dann wieder zu dem zurückkehren, was für einen die Motivation war, warum ich dieses Leben gewählt habe. Und ja.
Für Sie ist es aber nicht die zentrale Frage Ihres Ordensfrauseins, so wie ich das bisher verstanden habe.
Ja, eigentlich weniger, aber es ist...
Aber es ist natürlich die Frage, die immer oft wahrscheinlich auch zuerst gestellt wird, wenn mal eine Schulklasse zu Besuch kommt oder so.
Ja, das stimmt. Das ist eine Frage. Und dann die andere Frage ist, wie schlafen wir? Ziehen wir einen Schlafanzug an oder gehen wir so ins Bett? Ja, also... Es ist sicherlich eine Frage, die einen immer mal wieder anspringt, aber es ist nicht die zentrale Frage, ne? Jedenfalls nicht meine gewesen bisher.
So, wir waren jetzt hier im Kapitelsaal, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also dem Ort, an dem ja die wichtigsten oder viele der wichtigen Momente des Ordenslebens, des gemeinschaftlichen Ordenslebens geschehen. Haben wir noch einen Ort vor uns?
Ja, jetzt vielleicht nur noch die Statio. Das heißt, wir gehen wieder in den Kreuzgang zurück. Und hier treffen wir uns jeden Tag. Hier geht es nämlich in die Kirche dann hinein. Es läutet vom Turm. Wir sammeln, stellen uns hier auf, sammeln uns. Und wenn es dann fertig geläutet hat, Tür ist auf, gibt es dann diesen Gong. Dann treten wir schweigend zusammen und ziehen in die Kirche und gehen auf unsere Plätze und eröffnen das Chorgebet zur Verherrlichung Gottes.
Jetzt haben wir mit diesem Gang durch den Kreuzgang eigentlich auch einen Gang durch Ihren Tag gemacht. Wir waren am Ort des Betens, wir waren am Ort des Essens, wir waren am Ort der gemeinsamen Beratung, des gemeinsamen Studierens, des gemeinsamen Singens. Welche Aufgaben gibt es denn in Ihrer Gemeinschaft?
Ja, wir haben, abgesehen von der Buchhandlung, in der wir uns ja zuallererst getroffen haben, im Anschluss an diesen Gebäudetrakt, das sogenannte Exerzitien- und Gästehaus. Da arbeiten Mitschwestern drin, also eine Mitschwester hat die Leitung und dann mehrere Mitschwestern geben dort Kurse, bieten Veranstaltungen an. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Bereich für uns. Und dann, also das sind sozusagen die Haupterwerbsbereiche. Dann haben wir noch einen Gestellungsvertrag vom Bistum, der den Küster- und Organistendienst abdeckt. Also eine Mitschwester von uns spielt die Orgel. Und dann gibt es hausinterne Bereiche, die kein Gelderwerb in dem Sinn haben. Aber wir haben Arbeiten in der Küche, in der Waschküche, im sogenannten Vestiar, wo unsere Kleider genäht werden, geflickt werden. Im Pfortenbereich, wenn da Gäste kommen. Wir haben auf der sogenannten Krankenstation der Infirmerie einen Arbeitsbereich. Wir haben ein Archiv. Die Bibliothek muss versorgt werden. Unser Haus muss geputzt werden, also hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Wir haben einen Gartenbereich, da sind Blumen. Auch für die Kirche werden da die Blumen angepflanzt zum Kirchenschmuck, soweit es geht, im Frühjahr und im Sommer. Dann haben wir einen Obstgarten, Äpfel und Johannisbeeren, Stachelbeeren. Also das muss auch alles, das sind einige Hektar hier, und dann auch so die Außenanlagen ein bisschen mit versorgt werden. Das muss alles mit im Blick gehalten werden. Das sind so die Arbeitsbereiche, die unseren Alltag, ja, die Verwaltung natürlich ja auch noch, wo wir vorhin kurz reingeschaut haben, auch noch ein Bereich. Also
ja, ich sehe schon, hier gibt es einiges zu tun. Und man hat gar keine Vorstellung, wenn man hier auf den Klosterhof tritt, was sich hinter diesen Mauern alles verbirgt. Jetzt habe ich gelesen, dass es ungefähr 70 Novizinnen im Jahr in ganz Deutschland gibt bei den Ordensfrauen. Und haben Sie im Moment hier auch eine Novizin oder jemanden, der in dieser Ruhephase Profess ist?
Also wir haben im Moment eine Novizin und eine zeitliche Professe, also zwei weiße Schleier.
Und mein Gefühl wäre jetzt so, dass in den letzten Jahren Klöster immer interessanter für die Menschen werden. Es werden Managerseminare angeboten, Menschen mit viel Verantwortung suchen irgendwie jemanden, der ihnen hilft, diese Verantwortung zu tragen. Viele Menschen suchen hier die Stille oder suchen hier irgendwie einen Halt oder ein Wort oder eine Idee, wie so weiterkommen in ihrem Leben. Nichtsdestotrotz sind 70 Novizinnen jetzt nicht so viel für ganz Deutschland. Und ich habe mal in den Statistiken nachgeschaut. Also in den letzten 20 Jahren haben sich die Ordensfrauen halbiert in Deutschland. 80% von ihnen sind über 65 Jahre alt. Wie geht das denn weiter?
Ja, das müssen wir sehen. Also einmal haben wir keine Garantie, dass wir für immer und ewig bestehen müssen. Und wir gehen davon aus, dass zu uns Menschen kommen, die einen inneren Ruf, wie wir es nennen, also eine Sehnsucht, eine Berufung verspüren. Die kann man nicht machen. Die wird aus unserer Sicht von Gott her initiiert. Und entweder leben wir weiter, existieren weiter, oder wir sterben aus. Kann sein, keine Ahnung. Aber das ist jetzt für mich nicht so das Problem. Ich lebe mein Leben, meine Berufung, die mir aufgetragen ist, die ich als solche erfahre. Und halte unser Leben für sinnvoll und wertvoll. Und es ist schön, wenn es weitergeht, aber mein Leben verliert nicht deswegen an Sinn, wenn es nicht mehr weitergeht. Vielleicht gibt es dann andere wichtige Formen, die innerhalb der Kirche gelebt werden müssen. Keine Ahnung, das müssen wir dem Heiligen Geist überlassen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für diese gemeinsame Zeit hier im Kloster Marienrode. Schwester Renate, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier Ihr Gast sein durfte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen des Kultursignals gibt es unter kultursignal.de zum Herunterladen und mit einigen begleitenden Fotos. Und sag danke und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.